David sitzt im Auto. Der Motor läuft. Auf dem Beifahrersitz liegt eine Tasche. Darin Bargeld. Viel Bargeld. David fährt viel in den Jahren 2016 und 2017. Tage verbringt er im Auto für Treffen mit Menschen, deren echten Namen er nicht kennt.
Das Geld, was man als Umsatz hat, muss irgendwie dann zu den Lieferanten geschafft werden. Die wollen vielleicht nicht in Bitcoin bezahlt werden, sondern in Euro. Das heißt, man muss da wieder tauschen, muss da sich mit Leuten treffen am Bahnhof, die einem 10.000 in Cash geben für die Bitcoins. Und da muss man damit zur Grenze fahren, nach Holland.
Noch glaubt David, alles unter Kontrolle zu haben. Doch das ist ein Trugschluss. Denn hier beginnt es, dass ihm nach und nach sein Drogenimperium entgleitet. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge des Podcasts Der Schattendealer. Mein Name ist Julian Reusch und wenn ihr die erste Folge noch nicht gehört habt, dann fangt am besten da an. Wir sprechen hier über die Geschichte von David, einem Mann aus Ostfriesland, der sich im Darknet ein Drogenimperium aufgebaut hat und dadurch in Lebensgefahr gerät. Er wird mehrmals entführt, er besorgt sich eine Waffe und er gerät in einen Mordfall. Wenn du jetzt schon alle Folgen hören willst, dann kannst du das mit einem Digitalabo der Nordwestzeitung machen. Den Link findest du in den Shownotes. Jeden Freitag kommt eine neue Folge auf den gängigen Podcast-Plattformen heraus. In der ersten Episode sind wir an dem Punkt angekommen, an dem David seinen Darknet-Shop online gestellt hat. Aber der Shop läuft nicht. Die Bestellungen bleiben aus. Und dann kommt diese eine Idee.
Dann hat mein damaliger Mitbewohner in Hamburg, der hat mal gesagt so, ja, wie läuft's denn eigentlich bei dir? Und ich sag so, ja, läuft nicht, also irgendwie bestellt keiner. So, und der hatte dann gesagt, ja, okay, hast du mal überlegt, irgendwie Bewertungen zu erstellen, ein bisschen Marketing zu machen? Und ich so, hä, wie? Und der so, ja, schreib doch Bewertungen für dich selbst. Also kauf bei dir selbst und gib dir 5 Sterne, dass du halt höher irgendwie gerankt wirst.
Dieser kleine Gedanke verändert alles. Denn was danach passiert, überrascht ihn selbst.
Also ich bin eingestiegen, ich glaube September 2015, mit diesen 100 Tabletten. Die hatte ich dann nach 1-2 Monaten verkauft. Und das war ja dann ein Monatsumsatz von 500 Euro ungefähr. Habe ich 200 Tabletten gekauft und die wieder in dem Monat verkauft. Da habe ich schon gesehen, okay, das Geschäft wächst. Jetzt habe ich schon 1.500 Euro im Monat gemacht an Gewinn. Und das geht mir alles irgendwie zu langsam. Also ich kann davon nicht leben. Es ist zwar nett und ich wollte halt groß werden. Und dann habe ich das gemacht, was jeder in meiner Situation machen würde. Und zwar hat mir von einem ehemaligen Pokerkumpel 5.000 Euro geliehen. Und dem auch nicht gesagt, wofür. Dann ging es richtig los. Dann habe ich von diesen 5.000 bestimmt 2.000, 3.000 Pillen gekauft. November 2015 ungefähr. Aber im Dezember, also im Weihnachtsmonat, habe ich dann schon einen Umsatz gemacht von 10.000 Euro mindestens. Und damit einen Gewinn von ungefähr 5.000.
Es ist kein einmaliger Sprung. Es ist ein stetiges Wachstum, Monat für Monat. Und mit jedem Monat wächst nicht nur der Umsatz, sondern auch sein Selbstvertrauen.
Was mich von anderen Shops abgehoben hat, oder mein Shop, relativ teure Preise. Also ich habe von Anfang an geguckt, okay, was ist das Billigste, was ist das Teuerste? Kann ich irgendwie noch teurer sein als der Teuerste? Und dann halt bessere Bilder haben, besseren Service, höhere Qualität. Das hatte ich in der Uni gelernt, dass man halt diese Strategien fahren kann. Entweder man ist der Billigste oder der Teuerste. Und dazwischen ist, ja, so ein Bereich, da will man nicht sein. Und dann habe ich mich halt für Letzteres entschieden.
Der Shop läuft. Er bekommt gute Bewertungen von echten Kunden. Dadurch gehen immer mehr Bestellungen ein. David lebt zu diesem Zeitpunkt in 2 Welten. Unter der Woche Darknet, Pakete, Bitcoins. Nur am Wochenende gibt es sowas wie Freizeit. Und das bedeutet bei ihm Poker. Nach seiner Schulzeit in Ostfriesland wollte er damit ja eigentlich groß rauskommen. Er ist nur deswegen nach Berlin gezogen. Er schlug sich dort die Tage und Nächte in Casinos um die Ohren. Ohne nachhaltigen Erfolg. Schnell riss er seine Zelte in der Hauptstadt ab. Er machte einen Neustart in Hamburg. Doch mit einem entscheidenden Unterschied. Nach seinem Start der Drogenkarriere war Poker für ihn jetzt nur noch ein Hobby.
Ich habe es dann auch nur noch zum Spaß gemacht und auch nicht mehr so akribisch geguckt, wie viel gewinne ich, wie viel verliere ich, sondern eher mit Spaß an der Sache gepokert und mich mit den Leuten unterhalten.
Echte Freundschaften pflegt David zu dieser Zeit nicht. Es ist ein einsames Leben als Dealer. So hat er oft nur Geschäftskontakte oder eben flüchtige Bekanntschaften aus Pokerrunden. Dass er ein erfolgreicher Drogendealer ist, wissen zunächst die wenigsten. Doch irgendwann will David, dass man seinen Erfolg sieht. Er erfüllt sich einen lang gehegten Traum. Und dieser Traum hat 270 PS, eine Höchstgeschwindigkeit von 250 km/h und ist ein luxuriöses Oberklassen-Coupé für Besserverdiener. David kauft sich einen schwarzen Audi A7. Zum ersten Mal kauft er sich etwas von seinem Drogengeld, wodurch jeder sehen kann, hier ist jemand, der mehr verdient als andere. Im Casino lernt David dann zwei Männer kennen, beide in etwa in seinem Alter, Pokerfreunde. Zunächst zwei dieser losen Kontakte.
Da dann auch einen Kasachen in meinem Alter kennengelernt und einen aus Buxtehude. Und die beide hatten zu dem Zeitpunkt in Buxtehude in einem Haus gewohnt zusammen, in einer WG, auch da Pokerrunden veranstaltet. Man unterhält sich, kommt ins Gespräch, geht draußen eine rauchen, geht vor die Tür und dann habe ich wahrscheinlich unbewusst erzählt, dass das mein Auto ist, was da steht.
Mit seinem neuen Auto kommen nun Fragen. Wie kann sich ein Anfang 20-jähriger Student so einen Wagen leisten? Und irgendwann gibt David darauf eine Antwort, die er sich früher selbst verboten hätte.
Der hat gefragt, so, ah, hast du ein schickes Auto da stehen? Ne? Was machst du denn eigentlich? Da habe ich gesagt, ich verkaufe Drogen im Darknet.
David sagt zwei völlig fremden Menschen, dass er kriminell ist. Das ist in diesem Moment kein Geständnis, es ist reine Angeberei. Und es ist der Moment, in dem David seine wichtigste Regel bricht.
Bevor ich angefangen habe, Drogen im Darknet zu verkaufen, habe ich mir erstmal die Regel gesetzt, ich erzähle niemandem, dass ich das mache. Aber ich habe das bestimmt 100 Leuten erzählt.
Seine anfangs goldene Regel gibt es nicht mehr. Je besser das Geschäft läuft, je mehr Drogen er verkauft, desto kleiner wird Davids Angst. Und zu diesen beiden Männern aus Buxtehude hat er direkt Vertrauen.
Ich hatte 2016 schon mit vielen Leuten zu tun. Verruchte Sache, wo sich eher kriminelle Leute gemeldet haben. Aber bei den beiden hatte ich komischerweise, vielleicht auch durch den Bezug zum Poker und dadurch, dass sie vielleicht ähnliche Idole hatten wie ich damals, die auch Integrität schätzen und sowas, hatte ich irgendwie nicht das Gefühl, dass die mir gefährlich werden könnten und auch auf so einer persönlichen Ebene, man unterhält sich und hat so eine gewisse Einschätzung dann.
Es ist schon kurios, wenn man einen Kriminellen über Dinge wie Werte und Integrität sprechen hört. Doch David sagt das nicht als Scherz. Er ist davon wirklich überzeugt. Für ihn ist es so. Ja, er verkauft zwar Drogen und macht sich damit strafbar, aber für ihn sind es immer Geschäfte mit Kunden oder Geschäftsleuten. Er zieht niemanden ab. Ein Deal, mit dem beide Seiten einverstanden sind. So denkt er.
Ich habe tatsächlich relativ wenig darüber mich informiert, wie viel Gefängnis auf meine damals aktuellen Taten stand. Das hat mich wenig interessiert, weil ich mich in so einer gewissen Sicherheitsblase gewähnt habe. Durch die Verschlüsselung und durch die Anklage, wo ich dann ja auch freigesprochen wurde.
Die Anklage, die er hier anspricht, ist zu dem Zeitpunkt noch gar nicht lange her. Bevor er diese beiden Männer kennenlernt und später mit ihnen in ein Einfamilienhaus nach Buxtehude zieht, passiert etwas, das David hätte stoppen müssen. Es ist der Moment, in dem er hätte aussteigen können. Denn es ist weit mehr als ein Warnschuss.
Gehe ich hoch, die Treppe hoch, ganz schäbige Nachbarschaft in Hammerbrook. Die Haustür war eh immer offen und dann gehe ich in den ersten Stock, stecke den Schlüssel rein und auf einmal wird die von innen aufgemacht. Und ich denke so, wer ist denn jetzt in meiner Wohnung? Ich bin ja der einzige Mieter. Ja, und dann war das so, dass da drei LKA-Beamte waren.
Die Wohnung, von der er hier spricht, ist offiziell auf seinen Namen gemeldet. Hierüber läuft alles, was sein bürgerliches Leben ist. Post, Briefe, Behörden. Dafür ist er wieder einmal dort. Seine Drogengeschäfte hat er kurz vor diesem Zwischenfall in eine andere Wohnung verlagert, die er mit falschen Namen untergemietet hat. Aber das weiß die Polizei natürlich nicht, als er mit einem Carsharing-Smart vorfährt und mit Warnblinker am Bordsteinrand parkt.
Und der etwas Beleibtere sagte dann so, ha, sind Sie Herr... Und ich sag so, ja, wieso? Und mir war richtig, also ich war richtig geschockt. Ich war so richtig, ich habe auch erstmal wahrscheinlich eine halbe Minute gar nichts gesagt, weil ich dachte so, jedes einzelne Wort wird jetzt gegen mich verwendet. Und dann sagt er nochmal, Herr... Können Sie uns hören? Die dachten schon, ich bin taub oder so, weil ich habe nichts gesagt. Und dann habe ich erstmal gefragt, warum die überhaupt da sind.
Die Beamten eröffnen ihm, dass sie wegen Drogenhandels gegen ihn ermitteln. Denn eine Drogensendung von ihm ist in die Hände der Polizei gelangt. Und die enthielt Ecstasy-Tabletten. Die Sendung kam nicht beim Kunden an, die angegebene Adresse war nicht korrekt. Daher wurde sie zurück zum Absender geschickt. David hat nie seine echte Adresse als Absender hinterlegt, sondern irgendwelche Firmenadressen aus Hamburg, die er im Internet gefunden hat. Dort landete also diese Drogensendung. Und als die Firma den Umschlag geöffnet hat, wurde die Polizei eingeschaltet. David hat für diese Sendung eine mobile Briefmarke verwendet. Mit seinem Account in der Post-App, wo seine Mail-Adresse hinterlegt war. Dadurch kommen ihnen die Beamten auf die Spur. Daher die Hausdurchsuchung. Und obwohl die Wohnung eigentlich drogenfrei hätte sein sollen, werden die Ermittler fündig.
Die haben dann einfach so einen Durchsuchungsbeschluss dagelassen und noch ein Protokoll mit einer Auflistung, was die da gefunden hatten. Und daraus ging halt hervor, dass die da eine Tablette gefunden hatten, eine Ecstasy-Tablette. Das war zum Glück eine, die ein anderes Symbol hatte, wie die Sendung, die die beschlagnahmt hatten. Das war dann später mein glücklicher Umstand, dass halt die Beweislage nicht ausreichte. Hätte ich da schon so ein Urteil gekriegt gegen mich, dann wäre vielleicht, hätte ich vielleicht da schon aufgehört.
David hat Glück. Sein Anwalt regelt alles. Er kommt aus der Sache raus. Keine Haft, keine Geldstrafe, keine wirklichen Konsequenzen, nichts. Es bleibt ein Warnschuss, aus dem er nicht lernt.
Jeden Tag macht man Gewinn. Und das ist so ein Haken, der einen so daran bindet, weil dieses Geschäft, dieser Laden, den wachsen zu sehen, jeden Monat ein bisschen Prozent mehr Bestellung, jeden Monat mehr Gewinn, immer wieder eine größere Bestellung als vorher. Das ist so ein Wachstum, das man so live mitverfolgen kann. Das ist, hat schon so einen Suchtfaktor für sich, der noch süchtiger macht als Drogen.
Geld, Wachstum, Kontrolle, Luxus, all diese Begriffe passen meiner Meinung nach gut zu David. Das sind Dinge, so schätze ich ihn ein, nach denen er strebt. David ist nicht süchtig nach Substanzen, er ist süchtig nach diesem Erfolg. Und während er die Warnsignale ignoriert, bindet er immer mehr Menschen in sein Geschäft ein. Er wird in Pokerrunden immer offener, was seine Geschäfte angeht. Er zeigt allen, die interessiert sind, wie man so einen Darknet-Shop aufbaut. Jedes Sicherheitsnetz verlässt er dabei. Denn er ist auch süchtig nach der Anerkennung. Doch es gibt bald ein Problem. Die Untermiete für die Wohnung, in der er seine Drogengeschäfte abwickelt, läuft aus. Er braucht eine Lösung. Und hier kommen wieder seine beiden Buxtehuder Poker-Buddies ins Spiel. Denn die sind sehr interessiert an seinem Geschäft.
Ich brauchte auch kurzfristig eine neue Versandzentrale und Wohnung. Dann kam mir so ein bisschen auch eigennützig der Gedanke, okay, wenn die beiden so Interesse haben und ein Haus haben, wo die wohnen und wo die seit Jahren wohnen. Ich war da auch mal beim Pokern bei denen zu Hause im Keller. Vielleicht kann man da irgendwas machen. Vielleicht kennen die jemanden oder vielleicht kann man da sogar das von da aus machen. Und so ist es dann auch gekommen.
David zieht nach Buxtehude in ein Haus von flüchtigen Pokerbekannten und neuen Drogengeschäftspartnern. Aber die beiden steigen nicht mit in seinen Shop Johnson & Johnson ein. Das will David nicht. Das ist sein Baby. Sie eröffnen einen neuen Shop. Und die Drogen, die sie dort verkaufen, kaufen sie bei David ein. Das ist der Deal dafür, dass er ihnen alles zeigt, was er weiß. Und so geht ein neuer Shop an den Start. Der Name? White Dreams.
Dann haben die sich dafür entschieden und haben aber abgesehen davon meine Vorgehensweise fast 1:1 kopiert, also sogar meine Artikelbeschreibung, einfach Copy-Paste. Und dann auch bei einigen Angeboten das gleiche angeboten, nur 10 Euro günstiger. Das hätte mich stören können, aber hat es nicht, weil die waren halt noch relativ unbekannt und ich hatte sowieso die teuersten Preise und habe mich damit abgehoben.
David weiß, teurer macht erstmal einen guten Eindruck. Und man verdient mit weniger Bestellung, also weniger Arbeit, mehr Geld.
Und die Reputation, die ich hatte zu dem Zeitpunkt schon, die war aus meiner Sicht so unzerstörbar. Da hätten auch 10 Leute einen Shop aufmachen können mit nochmal geringeren Preisen. Die Leute hätten immer noch bei mir bestellt. Also so hat sich das angefühlt.
Aus einer Zweck-WG in Buxtehude entwickelt sich eine Freundschaft. Sie leben in einer WG, veranstalten Partys und Pokerrunden und im Keller befindet sich die Drogenzentrale.
Der Keller hatte 2 Räume, mindestens. Ich glaube, einen Waschraum und noch 2 weitere. Es war ein trockener Keller, aber im typischen Keller-Look, also niedrige Decken und diese Betonwände, Betonboden, Betondecke.
Der eine Raum wird von einem Bekannten gewerblich genutzt mit einer Handywerkstatt. Und der Raum daneben, der ist immer abgeschlossen, wenn keiner der 3 dort ist.
Wenn man reingekommen ist, waren da 3 Schreibtische an der Wand in einer U-Form. Einer davon aus Glas, der Verpackungstisch und dann daneben ein Versandtisch mit Etikettiergeräten, mit Geldscheinbanderolen, Geldzählmaschine, mehrere Stühle, ein Laptop, schummrige Beleuchtung, war ich immer ein Fan von und auch ein Aschenbecher, was mich sehr gestört hat, dass da geraucht wurde. Ich glaube, ich habe irgendwann gesagt, hier wird nicht mehr geraucht. Das hatte irgendwie so einen unhygienischen Beigeschmack beim Verpacken von Drogen. Und in der Mitte waren 2-3 relativ große Plastikwannen mit Deckel oben drauf. Und wenn man die aufmachte, waren da halt kiloweise Drogen drin.
Die eine Wanne ist mit dem Schriftzug White Dreams markiert. Die 2 anderen Wannen sind unmarkiert und gehören zu Davids Shop Johnson & Johnson.
Da waren halt bestimmt 30 Beutel mit verschiedenen Substanzen drin, die noch abgepackt werden müssen. Und natürlich noch Regale an den Wänden mit vorgepackten Portionen. Also von 1 Gramm einer Tablette bis 500 Tabletten oder 500 Gramm. Alles vorgepackt.
Mit dem neuen Geschäftsmodell steigen die Einnahmen von David. Rasant. Es fühlt sich für ihn wie ein Cheatcode an. Selbst Urlaube sind plötzlich möglich, weil das Verschicken der Drogen von den Kollegen mit übernommen werden kann. Und so kann David Monat für Monat dabei zusehen, wie sein Bitcoin-Wallet wächst.
Der beste Umsatz, das war über 200.000 Euro und ich meine 95.000 Euro Gewinn in einem einzelnen Monat.
Doch genau diese unglaublichen Mengen an Geld werden zu einem Problem. Denn die Deals laufen immer über Bitcoins, sprich sein ganzes Vermögen gibt es nur virtuell. Und David muss ja irgendwie echtes Geld haben, um ein echtes Leben zu finanzieren. So wird David zum Bitcoin-Händler. Ein kurzer Exkurs in Sachen Bitcoins. Bitcoins sind eine digitale Währung, die im Internet genutzt wird. Man kann damit Dinge kaufen oder Geld an andere Menschen verschicken, ganz ohne Banken. Die Besonderheit ist, dass alles dezentral auf vielen Computern gespeichert wird, sodass niemand allein die Kontrolle hat und alle Transaktionen öffentlich einsehbar sind. Als David Bitcoin-Händler wird, 2015, 2016 etwa, ist das ein weitgehend elitärer Kreis, wo es keine wirklichen Regeln gibt. Wildwesten von shady Geschäftsleuten. Man verabredet sich auf Internetseiten zu einem Treffen an irgendeinem öffentlichen Platz. Und dort kommt es dann zur Transaktion. David verschickt von seinem Wallet mit seinem Laptop Bitcoins und bekommt dafür Briefumschläge mit Bargeld in die Hand.
Und dann habe ich selber auch ein Angebot eingestellt, sodass die Leute zu mir kamen, um Coins zu tauschen gegen Bargeld. Und habe dann nicht nur jeden Tag zig Anfragen wegen Drogenpaketen bekommen, sondern auch noch Anfragen wegen Bitcoin. Also so, da war alles dabei, ne? Also ab 100 Euro, zwischen 100 und 100.000 Euro habe ich Coins auf Anfrage getauscht und immer so eine kleine Gebühr eingestrichen. Und das war dann für mich sehr schnell das Mittel zu sagen, hey, ich bin Bitcoin-Händler, ich mache so Kohle. Das war für mich dann auf einmal sehr einfach zu rechtfertigen, warum ich so viel Geld habe.
Ein netter Nebeneffekt für David. In der bürgerlichen Welt tritt er nun als Bitcoin-Händler auf. Das ist nicht illegal. Etwas, von dem so gut wie niemand eine Ahnung hat und was kaum nachzuvollziehen ist. Er sendet den Kunden eine gewisse Menge an Bitcoins, dafür bekommt er Geld. Seine Art der Geldwäsche. Das moderne Leben der Unterwelt.
Ob ich mich wie ein Drogenbaron gefühlt habe? Ja, vielleicht. Ja, man hat auf jeden Fall immer mehr dieses Gefühl der Unantastbarkeit. Und es kommen ja auch immer mehr Leute zu einem, die einem was anbieten. Ob das jetzt Sachen sind, die man kaufen kann oder ob die einem Dienstleistungen machen. So illegale Dienstleistungen. Man rutscht dann immer mehr in diese mafiösen Strukturen. Wenn man halt Leute trifft, die auch so viel Geld haben und auch kriminell sind, dann ja, führte das zwangsläufig dazu, dass man dann auch vorgestellt wird Leuten, die auch im Drogengeschäft sind oder die auch in so Unterweltstrukturen festhängen, schon seit Jahren.
Dieses Gefühl, unantastbar zu sein, ist trügerisch. Sehr trügerisch. Das wird David schon sehr bald auf harte Weise lernen. Bald muss er das erste Mal ernsthaft um sein Leben fürchten. Und alles beginnt dabei wieder mit einem dieser Bitcoin-Deals.
Ich hatte mit einem, der sich Tarek genannt hat, öfter Bitcoins getauscht im Tausenderbereich. Und der hatte bei mir ein paar Schulden. Der hat mich dann vermittelt an einen Kontakt und hat gesagt, David, ich kenne jemanden, die wollen 25.000 in Coins kaufen. Die sind reich, für die ist das nichts, die wollen dich erstmal testen. Und die zahlen 10% Gebühr.
Eine Gebühr, die doppelt so hoch ist wie der übliche Marktpreis. David weiß, dass das ungewöhnlich ist, aber er sagt trotzdem ja. Er denkt nur ans schnelle Geld. Der Deal soll in Hamburg über die Bühne gehen, in einem Hotel, wo er sich eingebucht hat.
Ich habe gesagt, das kann bei mir im Hotel passieren, in der Lobby. Dann haben wir uns, glaube ich, ursprünglich auf so 18 Uhr geeinigt. Die kam dann aber nicht. Dann hat Tarek mir geschrieben, die verspäten sich ein bisschen. Und dann hat Tarek mich angerufen und gesagt, die würden den Deal gerne im Auto machen. Und dann habe ich gesagt, hey, wieso, lass uns das doch in der Lobby machen. Hier ist keiner, ich bin der Einzige hier und die Rezeptionistin ist auch noch da. Hier sind Kameras, das ist sicherer. Und irgendwie, keine Ahnung, Betrüger haben so diese Art einfach, so überzeugend zu sein. Und ich war halt auch echt naiv.
David hatte nicht nur die goldene Regel, keinem von seinen Drogengeschäften zu erzählen, sondern auch keine unnötigen Risiken eingehen zu wollen. Er hat beide mehrfach gebrochen. Eigentlich finden diese Bitcoin-Deals immer in Cafés oder Restaurants statt, in der Öffentlichkeit, eine Sicherheitsmaßnahme. Doch hier entscheidet sich David für das Auto, von Menschen, deren Namen er nicht einmal kennt.
Und dann waren die tatsächlich erst um 9 Uhr abends da, in der Seitenstraße, ein bisschen weiter weg vom Hotel, vielleicht 2-3 Minuten zu Fuß.
David packt seinen Laptop ein, geht vor die Tür und sieht die Geschäftspartner bereits auf der anderen Seite auf ihn warten.
Was interessant war, ist, dass dieser Tarek mir am Telefon noch gesagt hatte, das ist sicher, die hast du schon mal getroffen. Ich habe die aber nicht wiedererkannt. Also ich war völlig verwundert, dass ich die noch nie gesehen hatte. Und dann habe ich mir gedacht, okay, was soll's? Hand gegeben und gesagt, okay, habt ihr das Geld? Und der sagt so, ja, ist im Auto, hinten auf dem Rücksitz.
David setzt sich auf die Rückbank des Autos mit seinem Laptop, wo Bitcoins im Wert von mehreren 10.000 Euro drauf sind.
Da habe ich mich dann auf den Rücksitz gesetzt mit einem von beiden und der andere hat sich auf den Beifahrersitz gesetzt. Der hatte eine Brille auf, der neben mir gesessen hatte und war wohl osteuropäischer Herkunft, wie ich später erfahren habe, wohl Tschetschene und hatte einen ziemlich weiten Pullover an mit so Bauchtaschen, obwohl es relativ warm war im Juli. Also der hatte schon so einen Nerd-Look. Und dann hat er das Geld aus so einer Louis Vuitton oder auf jeden Fall aus so einer teuren Geldtasche geholt. Das war eine
tatsächlich auch 25.000, die ich da gezählt hatte. Dann habe ich meinen Laptop aufgeklappt, das Geld in meine Tasche gepackt, aufgemacht, meine Wallet und habe ihm das dann geschickt.
Bei einem solchen Bitcoin-Trade dauert es ein paar Minuten, bis das Geld beim Empfänger angekommen ist. Somit müssen Sie in diesem Moment ein wenig Zeit überbrücken.
So kam es halt, dass wir dann ab dem Zeitpunkt, wo ich auf Senden geklickt habe, habe ich dann gesagt, gut, dann warten wir jetzt wahrscheinlich 10 Minuten. Ne? Und dann habe ich schon gemerkt, wie die Stimmung in diesem luxuriösen Auto nervöser wurde, weil der vorne rechts auf dem Beifahrersitz so ein bisschen hin und her gewackelt hat in seinem Sitz, also minimal. Und das ist mir aufgefallen. Und der hat dann auch gesagt, ich gehe eine rauchen. Dann habe ich gesagt, tu dir keinen Zwang an. Ich habe aufgehört, also ich bleibe erstmal sitzen. Und dann ist er ausgestiegen und der rechts neben mir, der mit der Brille, der Tschetschene, saß einfach nur da, hat auf sein Handy geguckt und, wie ich angenommen habe, auf diese Bestätigung gewartet. Ja, und was dann passiert ist, hat mich so ein bisschen einfach überrannt, weil die Tür, zu der ich eingestiegen bin, ist aufgegangen. Und der, der vorher gesagt hat, er wollte einen rauchen, stand dann da und hat dann so, ja, sich so bewegt, da einsteigen zu wollen. Ne? Und aus Reflex bin ich dann in die Mitte gegangen und der hat sich dann hingesetzt und die Tür zugemacht. Dann kam zu einem Überfluss noch ein Dritter dazu, der sich auf den Fahrersitz gesetzt hat. Der hatte eine Glatze und war wohl auch Tschetschene. Ja, das war ein keyless go, also der hat einfach den Motor gestartet und ist dann losgefahren. In dem Moment ist mir klar geworden, dass ich mich in eine echt blöde Situation manövriert habe.
In diesem Moment greift der Mann rechts neben ihn in seine Jackentasche.
War so ein klassisches Taschenmesser, also so ein Klappmesser. Das hatte eine silberne Klinge und lief so sehr spitz zu.
Und das ist der Moment, wo David sich sicher ist, dass er sterben wird. Der Schattendealer ist eine Podcast-Produktion von NWZ Online. Buch und Produktion, ich, Julian Reusch. Redaktionelle Mitarbeit, Lasse Deppe, Eike Sebastian Ruhr und Bianca von Husen. Mit einem Digitalabo der Nordwestzeitung kannst du jetzt schon alle Folgen direkt hören. Klicke dafür einfach auf nwzonline.de/schattendealer. Den Link findest du auch nochmal in den Shownotes.